Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute wird es vielleicht etwas hitziger als sonst und insgeheim hoffe ich auch ein wenig darauf. Es soll nämlich um Bitcoin als Zahlungsmittel, die Akzeptanz von Bitcoin und generell um Bitcoin Lightning gehen. Da ich ja eher der Lightning-Bär im Bitcoin-Space bin, also eher weniger bullish auf Lightning bin als viele andere, macht es natürlich Sinn, das Thema nicht alleine zu beleuchten, sondern die eigene Position dann vielleicht heute auch ein wenig zu challengen. Dafür habe ich mir einen, ja, man könnte fast schon sagen, Altbekannten hierher eingeladen. Willkommen zurück im Sound Money Bitcoin Podcast. Herzlich willkommen, Michael Anton Fischer.
Ja, danke, dass du mich schon das dritte Mal eingeladen hast.
Wiederholungstäter sozusagen. Das heißt, die ersten beiden Male hast du auf jeden Fall abgeliefert. Da muss man aber dazu sagen, die beiden Male haben wir eher zu Themen gesprochen im Bereich, ich sage jetzt mal als Überbegriff Austrian Economics. Argentarius ist natürlich ein Begriff, der immer mit dir in Verbindung gebracht wird. Die Zuhörer wissen gegebenenfalls so ein bisschen ja, aus welcher Ecke du kommst. Sie wissen vielleicht auch, dass ich glaube, es waren 15 Jahre etwa mittlerweile, berufliche Erfahrungen im Payment-Bereich habe. Und deshalb würde ich sagen, ich kenne mich da so ein bisschen aus, vor allem natürlich fiat-seitig und vor allem auch mit der Akzeptanzseite, der Händlerseite, die man häufig vergisst. Aber Michael, wie kommst du zu diesem Thema und warum beschäftigst du dich mit dem Thema Bitcoin als Zahlungsmittel?
Ja, also generell die ökonomische Seite haben wir schon angeschnitten. Da habe ich ja mehrere Bücher von Argentarius übersetzt und selber auch eins geschrieben, Bitcoin Nation letztes Jahr. Bin aber auch schon seit vielen Jahren in meinem Fiat-Job in Berührung mit der Payments-Branche und zwar mit einem ganz großen Zahlungsanbieter, der eben gerade für Händler so POS-Kreditkartenterminals macht und habe da einfach viele der Upsides, der Downsides erfahren. Habe damals in der Zeit, als ich die als meinen Kunden hatte, auch mit vielen Händlern, Taxifahrern gesprochen, die gerade damals, muss man überlegen, es war jetzt so vor 8 Jahren, da war es noch ungewöhnlich, dass man in einem Taxi mit Karte zahlen konnte. Mhm. Und dieser eine ehemalige Kunde von mir hat einige der Probleme bei der Akzeptanz von Karte in so kleinen Läden gelöst, aber viele der Probleme, die mir die Händler damals erzählt haben, auch nicht. Und da kommt dann eben Lightning ins Spiel.
Den Ball greife ich doch sehr, sehr gerne auf gleich, wenn wir nämlich dann über die Akzeptanzprobleme sprechen. Aber gern kurz auch 2, 3 Sätze natürlich zu Opago. Also das letzte Mal hier warst, hast du schon ein bisschen angeteasert, was da mit Opago demnächst kommt. Mittlerweile seid ihr ja schon einen Schritt weiter.
Ja, genau. Also Opago ist ja quasi, wir sind jetzt 5 Leute, aber sagen wir mal, die Idee kam von mir. Es ist mein Gegenentwurf zum Fiat-Bezahlsystem im Laden. Also Fokus vor allem eben auf die kleinen Geschäfte erstmal. Und jetzt kurz vor Weihnachten haben wir eben unser wunderschön orangenes Bitcoin Lightning Payment Terminal auf den Markt gebracht. Und und damit kann jetzt jeder Händler eigentlich sehr, sehr leicht Bitcoin-Zahlungen bei sich im Laden akzeptieren.
Die Hardware-Wallet Bitbox 02 habe ich selbst als zufriedener Nutzer seit mehreren Jahren im Einsatz. Entsprechend freut es mich, dass mich das Team von Shift jetzt unterstützt. Mit der Bitbox 02 kannst auch du deine Bitcoin in Self-Custody verwahren. Als Hörer des Sound Money Bitcoin Podcasts erhältst du über den Link in den Shownotes 5% Rabatt auf deine Bitbox und damit unterstützt du auch noch meine Arbeit hier im Podcast. Dementsprechend danke und viel Spaß mit deiner Bitbox. Und zusätzlich heute noch die Info: am 8. Juni diesen Jahres findet die nächste Runde von Bitcoin Erleben statt. Bitcoin Erleben war das Einsteiger-Event, das wir im Februar in Plochingen im Hotel Princess durchgeführt haben. Da waren knapp 70 Einsteiger dabei, es waren viele Bitcoiner dabei, die einfach Freunde, Familie oder vielleicht auch teilweise tatsächlich ihre Eltern mitgebracht haben. Es gab mehrere Vorträge, wir wollen dieses Mal auch wieder Einsteiger-Vorträge machen, also wirklich einsteigerfreundlich in einfacher Sprache. Die Leute können ihre individuellen Fragen stellen und parallel bzw. im Anschluss werden wir auch eine Art Bitcoin-Expo, eine kleine Minimesse machen mit verschiedenen Ständen. Es gibt einen Bereich zum Beispiel bezüglich Lightning, wo man Lightning ein bisschen ausprobieren kann, rumspielen kann. Es wird einen Punkt zu Mining geben, das heißt, da stehen dann einfach ein Nerd-Miner, ein klassischer Miner, ein Mining-Heater. Es gibt einen Stand zum Thema Verwahrung, also wie kann ich eine Hardware-Wallet eigentlich einrichten, wo sind bei den Hardware-Wallets die Unterschiede und so weiter. Und wir werden natürlich auch Bücher, Hardware-Wallets und Ähnliches von Copiaro da haben. Das heißt, falls du Interesse hast, In Trier wird das Ganze stattfinden, im Paulaner in Zurlauben. Falls der ein oder andere aus der Region ist, kennt er das wahrscheinlich. Dort kann man natürlich auch in Bitcoin bezahlen, also das Einsteiger-Event Bitcoin erleben. Am 8. Juni geht es in die nächste Runde in Trier. Tickets gibt es ab sofort auf sound-money.de. Alle weiteren Infos auch auf der Webseite, Link natürlich in den Shownotes.
Damit zurück zur heutigen Folge.
Dann lass uns doch genau hier auf dieser Akzeptanzseite so ein bisschen mal reingehen. Also du hast schon gesagt, okay, vor allem werden wir uns vielleicht so ein bisschen fokussieren auf kleinere Händler und jetzt vielleicht nicht einen Supermarkt, Aldi, Rewe oder irgendwas, sondern wirklich so die kleinen Einzelhändler, Friseure, Gastronomen und was es sonst noch alles in der Innenstadt gibt. Was haben die für Probleme? Also im heutigen Zahlungsverkehr, vor allem eben auf dieser Akzeptanzseite, wenn ich jetzt einen kleinen Laden eröffne, Tante-Emma-Laden, die Eisdiele um die Ecke oder was auch immer. Was habe ich da für Probleme, wenn ich Kartenzahlung akzeptieren will? Und man muss sagen, auch in Deutschland komme ich um eine digitale Bezahlform ja eigentlich gar nicht mehr rum. Also nur Bargeld gibt es ja immer seltener.
Ja, es ist ja nicht nur die digitale Bezahlform. Also auch bei Bargeld werden die Händler ja mittlerweile sehr gegängelt, was die da alles nachweisen müssen wegen Geldwäsche, was auch das Bargeld kostet. Also wenn man jetzt irgendwie 5-Cent-Stücke sich holt bei der Sparkasse, da kostet die Rolle mehr als der Inhalt. Von dem her, Bargeld ist gar nicht so günstig. Also ich habe, wir haben da ein bisschen recherchiert natürlich auch und ich habe rausgefunden, dass tatsächlich die Leute sagen, dass eine Bargeldzahlung auch ähnlich viel kostet, tatsächlich bei kleinen Beträgen, wie eine Kreditkartenzahlung oder sogar mehr. Weil man letzten Endes, man braucht das Wechselgeld, man muss das zahlen, man braucht das entsprechende Kassensystem, man braucht am Ende die Arbeitszeit, um das nachzuzählen etc. Und das ist gar nicht so ohne. Deswegen ist ja auch immer beliebter diese Automaten für Wechselgeld, wo es nicht mehr die Kassiererin wechselt, sondern einfach nur das Geld reinschmeißt und der unten dir das Geld rausgibt.
Da würde ich gerne noch ergänzen. Also ich bin ja absoluter digital affiner Fan, was Payment angeht. Ich würde sogar behaupten, dass in vielen, vielen Fällen das Bargeld einfach teurer ist als eine Kartenzahlung. Weil, wie du gerade beschrieben hast, da hängt so viel mit dran. Die Banken werden wahrscheinlich in Zukunft noch mehr für Ein- und Auszahlungen von gewerblichen Kunden verlangen, weil wenn man das Beispiel mal durchspielt, ohne jetzt zu weit abzudriften, das Geld kommt von der Bundesbank, irgendwie versichert, geliefert mit einem Fahrer, der eine Knarre am Gürtel dran hat, was entsprechend teuer ist, zur Bank. Die Bank muss dann das entsprechend nachzählen. Die schickt es dann auf irgendeine Filiale, dann wird es nochmal nachgezählt, dann wird es dir als Händler ausbezahlt, du kommst dann wieder mit dem Wechselgeld und dann haben wir die gleiche Geschichte nochmal andersrum. Also Bargeld ist schon wahnsinnig aufwendig und dementsprechend teilweise wirklich tatsächlich teurer als eine Kartenzahlung.
Ja, also es gibt auch Studien dazu. Also viele kleine Händler bevorzugen halt Bargeld, weil sie meinen, dass es billiger wäre, weil sie halt oft ihre eigene Arbeitszeit nicht rechnen.
Genau, ja.
Und das Problem ist so, egal ob bei Bargeld oder Kartenzahlung, online mit PayPal und so ist noch viel absurder mit den Gebühren, man hat immer sehr, sehr viele Mittelsmänner. Also man hat bei Kreditkartenzahlungen mindestens 4, teilweise 5 oder 6 Mittelsmänner, die dazwischen sind, die alle mitverdienen wollen. Und das macht es eben teuer und eben im klassischen Fiat-System auch langsam einfach. Ne? Also, ne? Weil in dem Moment, wo das Kartenzahlungsgerät einen grünen Haken anzahlt, hat der Händler das Geld ja noch nicht.
Ja, wir wollen ja nachher so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal auch streiten, von dem her, das ist ein Punkt, den ich gerne nachher mitnehme, diese Geschichte zum Settlement. Es gibt, glaube ich, noch viel, viel mehr Pain Points, ich ergänze gerne mal auch nochmal von meiner Seite, also Kosten sind natürlich ein Riesenthema. Was auch noch ein Thema ist, ist die ganze Vertragsgeschichte. Also wo kriege ich so ein EC-Gerät her? Ich kann zu meiner Bank gehen, in der Regel, also Bank oder Sparkasse, die bieten sowas auch an, dann muss ich entweder so ein Gerät kaufen für ein paar hundert Euro in der Regel oder ich habe irgendwie einen Miet- oder Leasingvertrag, wo ich irgendwelche Fixkosten habe und dann geht die Vertragsorgie los und zwar, dann muss ich nämlich einmal einen Vertrag unterschreiben, mehrseitig mit zig Anhängen, AGBs und Co., dass ich dieses Gerät bekomme, habe da irgendwie eine Vertragslaufzeit, wo ich 4 Jahre im Vertrag drin hänge. Dann ist es aber so, vielleicht gibt es in der Zwischenzeit ein neues Gerät, weil eine neue Technologie kommt und so weiter. Und ich habe dann weitere Verträge für Kreditkartenakzeptanzen und pipapo. Also das ist teilweise wirklich extrem aufwendig und teilweise auch sehr, sehr undurchsichtig. Ich weiß nicht, ob du auch in die Kreditkartengeschichte mal reingeguckt hast, welche Kosten wirklich entstehen. Also ich habe in dem Bereich ja gearbeitet und teilweise, man konnte dem Händler einfach nicht erklären oder sagen, hey, wenn der Kunde jetzt mit dieser Commercial Card, also dieser gewerblichen Mastercard kommt, die vielleicht von einer asiatischen Bank ist, das sehe ich dieser Karte teilweise nicht an. Ich kann dir im Vorfeld, bevor du die Karte reinsteckst, nicht sagen, was du eigentlich bezahlst. Also ja, eigentlich absolutes Unding.
Nee, das ist definitiv so. Und also es kommen da ja noch einige Schichten an Wahnsinn obendrauf. Also es ist ja so, für die Händler, also ich fange vielleicht mal an, früher, ich habe ja gesagt, es hat sich in den letzten 10 Jahren, wo ich damit in Berührung bin, alles verändert. Ganz früher gab es nur so diese wenigen großen Player bei den Kartenterminals. Da hatte man das irgendwo im mindesten Paket irgendwo 50 Euro Minimumkosten. Minimumkosten pro Transaktion. So ein POS-Gerät hat irgendwie 500, 600 Euro gekostet. Und man hat im Prinzip 3% aufwärts nochmal Transaktionsgebühren gehabt.
Ja.
Es kamen da jetzt mittlerweile eben Player wie SumUp, Settle, das PayPal dann gekauft hat, und andere, die da angesetzt haben, die sich speziell an die kleineren Händler gerichtet haben, die sagen, wir haben, das Gerät kostet irgendwie 100 Euro oder so und wir haben keine fixen Monatsgebühren und wir haben niedrige Transaktionsgebühren. Also da hat sich schon vieles verbessert. Grundsätzlich ist es aber immer noch so, dass dann immer noch ständig Zusatzgebühren kommen. Ja, Fremdwährung, da zahlt dann meistens der dem die Karte gehört, was, und der Händler zahlt was. Und es ist ein Wust. Und gerade die man teilweise auch meint, die profitieren, wie so die kleinen Banken, eine Sparkasse oder so, die oft dieses Payment Terminal vermittelt, die verdient Bruchteile von dieser Transaktionsgebühr. 0,00 irgendwas Prozent verdienen die mit. Also die sind zwar auch einer der Mittelsmänner, aber gerade der, den man eigentlich als direkten Ansprechpartner hat, der tatsächlich derjenige ist, der einem wirklich noch Service liefert, ist in der Regel der am wenigsten verdient. Und dann sind da ganz viele andere Mittelsmänner eben dazwischen, die man gar nicht sieht, die einfach nur mitverdienen und wo man gefühlt eigentlich keine Leistung bekommt dafür.
Dein Loblied auf die Sparkasse wollte ich jetzt natürlich nicht unterbrechen an der Stelle, aus Gründen, wird aber vielleicht noch einen Satz ergänzen. Das betrifft vor allem Kreditkartenzahlungen, die du erwähnt hast. Also vielleicht, die deutschen Zuhörer kennen sicherlich die klassische EC-Karte, die nennt sich heute eigentlich Girocard. Das ist ein Bezahlverfahren, das sehr, sehr gut funktioniert, aber es ist eben eine Insellösung, weil es sie nur in Deutschland gibt. Das heißt, wenn ich meine EC-Karte aufs Terminal draufhalte oder auch einstecke, die klassische deutsche Karte ist eigentlich dann eben die sogenannte Girocard. Und die sind, um wirklich auch mal Zahlen zu nennen, die kosten in der Regel den Händler 0,2% vom Umsatz. Dann kommt on top immer noch eine Mindestgebühr, sagen wir mal 6, 7 oder 8 Cent beispielsweise, betragsunabhängig, aber 0,2%, das ist verhältnismäßig extrem günstig, weil wenn wir nämlich über Kreditkarten sprechen und es gibt ja immer mehr Direktbanken zum Beispiel, die geben nur noch diese Kreditkarten aus, dann ist halt Mastercard oder Visa dahinter und dann sprechen wir irgendwie von 1,5 oder 1,8% und davon bleibt, wie du sagst, wirklich ein sehr, sehr kleiner Bruchteil dann nachher eigentlich bei meiner Hausbank, bei der Sparkasse, Volksbank, was auch immer entsprechend hängen.
Ja, ist auch nicht mehr 100% aktuell, was du sagst, weil tatsächlich ist es so, es wird regulatorisch einerseits Druck gemacht, dass die Gebühren nicht mehr so hoch sein dürfen. Also ich meine, die werden dann nicht wirklich gesenkt, sie werden halt irgendwo versteckt oder an wen anders abgewälzt. Aber deswegen werden die Kreditkarten eigentlich günstiger mit der Zeit und die Girokarten dann eben teurer. Also es ist mittlerweile schon bei vielen Anbietern so, dass sie einfach schlicht und ergreifend sagen, Girocard kostet genauso viel wie Kreditkarte.
Das liegt aber, würde ich sagen, am Anbieter und das wäre jetzt tatsächlich auch für mich nochmal ein weiterer Kritikpunkt an diesen kleinen Geräten, also du hast SumUp zum Beispiel genannt, wenn man nämlich da als kleiner Händler, jetzt bleiben wir mal vielleicht bei diesem Beispiel Eisdiele, der denkt, ja gut, im Winter habe ich vielleicht gar kein Geschäft, weil nur im Sommer kommen die Leute, essen Eis, dann ist schön, weil ich im Winter keine 15 Euro Gebühren im Monat habe, aber wenn ich einen gewissen Umsatz habe, komme ich relativ schnell in Beträge, wo es tatsächlich günstiger wäre, ein richtiges in Anführungszeichen Terminal zu haben, weil eben diese prozentualen Kosten da eigentlich niedriger sind wie bei einem SumUp, wo, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber das sind wir auch bei Girocard irgendwie bei 0,9% oder sowas.
Nee, also die verlangen, glaube ich, 1,7
oder so.
Ich kann jetzt sagen, wie du 1, irgendwas ja. Für alles. Gibt da natürlich noch extra Fees für.
Ja gut, dann hängt es halt davon ab.
All diese zusätzlichen Mittel.
Ja, genau, weil dann hängt es entsprechend davon ab, was halt die Kundschaft für eine Karte sozusagen dranhält, was man im Vorfeld nicht so genau weiß.
Ja, also es ist nicht so one size fits all. Also es kommt sehr auf die Größe des Händlers an, welches Produkt da in diesem klassischen Markt das richtige ist. Aber generell muss man sagen, am Ende man zahlt immer. Und ich würde mal sagen, also im Schnitt, wenn du, glaube ich, über alle Zahlungen schaust, bist du einfach bei irgendwo 1,5-2% auf jeden Fall dabei als Händler.
Ich würd ein bisschen was entgegnen, weil es steht auch und fällt auch wieder mit dem Händler und es steht und fällt in Deutschland sehr, sehr stark mit dieser Girocard, weil diese Girocard wirklich unfassbar verbreitet ist, weil eigentlich alle, mit Ausnahmen jetzt von ein paar Direktbanken, geben diese Girocard aus. Also wenn ich einen Sparkassenkunde, einen Volksbankkunde habe, dann hat er entsprechende Karte, das eine Girocard ist, und bei 0,2% bin ich sehr, sehr günstig, wenn ich vor allem in höhere Beträge gehe. Weil dann macht diese fixe Gebühr von, sagen wir mal, diesen 8 Cent entsprechend bei höheren Beträgen nicht so viel aus. Das ist das Prozentuale relevant. Wenn ich jetzt, wie du es eingangs natürlich angesprochen hast, die kleineren Transaktionen, die kleineren Geschäfte habe, ich habe einen Kaffee oder gerade diese Eisdiele oder die Bäckerei, da ist natürlich dann vielleicht besser zu sagen, ich habe prozentual von mir aus 1%, 1,5%, aber ich habe nicht diese fixe Gebühr, weil die bei einem Brezelkauf natürlich viel, viel mehr ins Gewicht schlagen würde.
Ja, also ich sehe den Trend auch dahin, dass tatsächlich, also der Wettbewerb geht in die Richtung aufgrund der staatlichen Manipulation, dass aus meiner Sicht werden die Girocards, wenn sie es überhaupt noch gibt in ein paar Jahren, ist ja sehr deutsches Phänomen, wahrscheinlich gleich viel kosten wie die Kreditkarte. Also ich sehe den Trend nur in diese Richtung. Ich sehe nicht, dass irgendwo sich da was abgrenzt. Also es ist eigentlich ein Anbieter nach dem anderen, der da preislich einfach mitzieht. Das einfach sagt, beides ist eine Kreditkarten günstiger, Girokarten hoch, kostet beides ungefähr gleich viel oder sogar gleich viel. Und ich würde auch da gleich mal ein Kontra geben. Also gerade umso größer der Betrag, umso wahrscheinlicher ist eine Kreditkartenzahlung, weil auch die Kunden dann bei größeren Zahlungen in der Regel eine Kreditkarte haben und auch es sehr sinnvoller ist, mit einer Kreditkarte zu zahlen, wo du dann bei Reisen Reiserücktrittsversicherung hast, also gewisse andere Vorteile ja auch hast, wenn du mit der Kreditkarte zahlst, Cashback, Payback-Punkte etc.
Ja, also lass uns da jetzt nicht drüber streiten, weil streiten will ich eigentlich über die anderen Themen gleich noch. Deshalb würde ich jetzt mal an der Stelle festhalten, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann, wie du es auch gesagt hast, nicht pauschal sagen, die Lösung ist die beste, auch auf der Handelsseite, also auf der Akzeptanzseite. Aber es herrscht auf jeden Fall sehr, sehr viel Unklarheit. Du hast die Regulatorik angesprochen, die auch noch mit reinspielt. Also es gibt auf jeden Fall viele, viele Punkte, die man eigentlich verbessern könnte oder zumindest adressieren könnte. Da lass uns doch mal so ein bisschen jetzt den Sprung in die Bitcoin-Welt sozusagen machen. Kann man da jetzt einfach sagen, okay, Bitcoin fix ist das, was ja gern so als typischer Spruch genutzt wird, oder fix Bitcoin da eigentlich gar nichts? Lass uns vielleicht mal starten. Ich meine, du hast ja jetzt Erfahrungswerte gesammelt. Du meintest, seit Dezember seid ihr live mit Opago. Das heißt, ihr habt natürlich auch mit Händlern Kontakt. Weiß nicht, wenn man vielleicht mal irgendeinen Einzelhändler nimmt. Ich weiß nicht, ob das euer klassischer Kunde dann entsprechend auch ist. Welche Probleme löst da im Speziellen vielleicht Opago oder generell eben die Akzeptanz von Bitcoin oder Lightning? Welche genauen Probleme adressiert ihr da?
Ja, also ein Punkt ist schon mal dieses, was kostet, was wir gerade gesprochen haben. Also wir verlangen zum Beispiel auch keine Grundgebühren, verlangen 1% Transaktionsgebühren, wenn man unsere Node nutzt. Man kann es theoretisch sogar mit seiner eigenen Node betreiben, wenn man möchte. Da ist, also geht darauf an, aber ich habe mal irgendwo gelesen, wenn man jetzt so eine eigene Node irgendwo mit gemanagter Liquidität hat, dann ist man so bei 0,7% Transaktionsgebühr im Schnitt. Aber ja, da ist es wirklich, also eigen gemanagte Node für einen kleinen Laden ist natürlich sehr, sehr schwer auszurechnen.
Ist sehr exotisch, glaube ich, ja.
Ist auch sehr exotisch, ist den meisten zu technisch und zu aufwendig, aber generell ist es schon mal billiger. Einfach deswegen, weil, ja, im Prinzip, wenn man jetzt über Opago spricht, ein Mittelsmann dazwischen ist und nicht 4, 5, 6. Das andere ist, man hat einen Vorteil, den wir jetzt noch gar nicht so angeschnitten haben, das ist das sofortige Geld. Also weil die klassischen älteren Kreditkartenfirmen, die haben bei den kleinen Kunden meistens sehr, sehr schlechte Konditionen, also teilweise 4 bis 6 Wochen aufs Geld warten. Die neueren Player, die wir vorhin schon angeschnitten haben, da ist es dann meistens so 1, 2 Wochen. Gibt mittlerweile auch schon Angebote, die sagen, ja, same day oder so kriegst du dein Geld, aber dann musst du meistens das auch bezahlen. Also der Punkt ist immer, gerade für kleinere Läden, ne, die kaufen die Produkte, die haben Auslagen und dann, selbst wenn das Produkt verkauft ist, warten sie noch eine Weile auf ihr Geld, was Cashflow-mäßig tatsächlich für viele sehr, sehr schwierig ist. Obendrein kommt dann noch bei den ganzen Karten mit dieses Thema Chargebacks. Also du weißt nie, wann ein Kunde sagt, oh, das war eine falsche Transaktion, die habe ich gar nicht genehmigt. Und gerade wenn du ein kleiner Händler bist, hast du eigentlich wenig Chancen. Da kriegt im Zweifel der Endkunde meistens recht. Also kann sein, der zahlt bei dir und du freust dich, ich brauche das Geld dringend, und dann heißt, nee, du kriegst gar nichts, der hat gesagt, das war eine gestohlene Karte oder was auch immer, und du bist sowohl dein Produkt als auch dein Geld los. Das alles ist mit Lightning tatsächlich dann gefixt, weil das Geld einfach innerhalb von Sekunden direkt auf dem eigenen Wallet vom Händler ist und der Händler dadurch das Geld im Prinzip eigentlich schon wieder ausgeben kann, bevor die Tür hinter dem Kunden zugefallen ist. Und da gibt es auch dadurch keine Möglichkeit, irgendwie sich das dann irgendwie wieder zurückzuholen, außer halt tatsächlich über einen Rechtsstreit schlicht und ergreifend.
Würde ich gerne ergänzen, also beide Punkte. Zum einen das Settlement, aber lass uns zuerst über das Chargeback sprechen. Also klar, das sind natürlich subjektive Einschätzungen, die ich da habe oder die ich da kennengelernt habe. Also nochmal, ich war jetzt, ich glaube, es waren 12 Jahre in diesem Bereich unterwegs, habe unter anderem gerade auch so EC-Terminals verkauft, vermietet und entsprechend auch Support gemacht für die Händler. Wir hatten über 600 Geräte bei uns in der Region im Einsatz und ich kann dir wirklich sagen, es ist natürlich schon ein paar Jahre her und damals war die Kreditkarte noch nicht so verbreitet, aber mir ist nicht ein einziger Fall bekannt, wo ein Händler bei uns irgendwie einen Chargeback hatte und auf dem Schaden sitzen geblieben ist. Was wir ganz stark hatten natürlich, und das war dann nicht nur bei unseren Geräten, sondern generell, wenn Kunden der Bank entsprechend dann dieses Thema hatten, Geldbeutel gestohlen und irgendeiner läuft mit der Kreditkarte umher, aber so meine Erfahrung zumindest, war dieses Risiko immer bei der Bank, die die Karte sozusagen ausgestellt hat. Also dieses Risiko, das du beschreibst, und das höre ich im Bitcoin-Space natürlich immer wieder. Ja, das ist potenziell ein Szenario, sehe ich aber tatsächlich nicht, weil es bei uns einfach nie passiert ist, dass der Händler auf diesem Schaden sitzen geblieben ist.
Also das wäre löblich. Ich habe das also als Argument von sehr vielen, schon bevor ich da selber involviert war, gründungstechnisch, von sehr, sehr vielen gehört. Und ich habe auch von einem, der mir erzählt hat, dass es tatsächlich bei ihm eigentlich kurz vor der Pleite war, weil tatsächlich ein Kunde einen Riesenauftrag platziert hat. Das war ein sehr kleiner Laden. Da hat ein Kunde einen großen Auftrag platziert, hat für mehrere tausend Euro damals dann konsumiert. Der hat sich gefreut, wow, ein riesiger Auftrag. Und dann war genau das, dass der Kunde gesagt hat, nee, das war Betrug und Ding. Und dann den Rechtsstreit konnte er sich nicht leisten, der Händler hat auch keine Rechtsschutzversicherung, der wäre damals, hat er gesagt, fast hops gegangen. Also ich tue mich schwer. Ich weiß nur, dass viele tatsächlich Händler da sagen, das ist einer der Gründe, warum sie zum Beispiel keine Kreditkartenzahlungen akzeptieren wollen.
Sind das Händler wirklich am Point of Sale, also wo der Kunde dann vor Ort da ist und die Karte, sei jetzt mal, einsteckt, oder sind das viele dann vielleicht auch im E-Commerce, oder es gab früher diese Geschichte, ja, gib mir mal deine Telefonnummer durch, ich tippe die dann am Gerät ein, weil da, okay, ja, das sind nochmal andere Fälle, weil ich habe es jetzt speziell darauf bezogen, Kunde kommt, legt die Karte auf oder steckt sie ein, da sind mir tatsächlich nämlich keine Fälle bekannt.
Ja, in den anderen Varianten von den Leuten sicherlich. Im Laden, ja, also okay. Online ist ja wieder was anderes. Also
weil da gibt es ja nochmal ganz andere Geschichten, ja. Dann der zweite Punkt, Thema Settlement. Ja, gehe ich natürlich voll und ganz mit. Ich würde es auch wieder, meine persönlichen Erfahrungswerte oder was ich weiß, bei den Sparkassen und Volksbanken sollte Kreditkartenzahlungen einmal die Woche gutgeschrieben werden beim Händler. Jetzt ist es vor allem ein Problem gewesen bei Kunden, die eben viel Kreditkartenzahler hatten. Und das ist vor allem natürlich auch in touristischen Regionen ein Thema oder oft auch bei vor allem einer jungen Kundschaft, weil die junge Kundschaft eben häufig dann bei irgendwelchen Direktbanken ist. Die haben dann solche Debit-Kreditkarten oder irgendwas und dementsprechend wird der Umsatz anteilig dann auch recht hoch bei Kreditkarten. Und gerade bei Neugründungen ist eben das Problem, dass ich halt eben nicht zigtausende Euro auf der Seite habe, um meine Ware dann vorzustrecken. Da sehe ich das tatsächlich. Bei etablierteren Firmen würde ich jetzt sagen, da kann ich jetzt vielleicht auch sagen, gut, da ist bei uns vielleicht auch eine recht starke Wirtschaft entsprechend da und die Unternehmen haben vielleicht auch ein bisschen was auf der Seite. Da würde ich sagen, dass zumindest ein Großteil der Händler, die etabliert sind in ihrem Geschäft, denen ist es wirklich völlig Schnuppe, ob das Geld heute oder morgen kommt. Es gibt, wie du es auch gesagt hast, immer mehr Modelle, wo du es auch am gleichen Tag bekommst oder am Folgetag, was bei der Girocard auch normal ist, dass es am Folgetag kommt. Aber da kommen entsprechend dann Aufpreise dazu. Ja? Also dann verlangen sie irgendwie 0, irgendwas noch on top, dann wird es entsprechend teurer, die Modelle gibt es. Aber ich würde jetzt persönlich sagen, in der Regel sind wir heute bei einer Woche, was jetzt natürlich auch nicht optimal ist, aber diese 5-6 Wochen gibt es meines Wissens heute eigentlich auch nicht mehr.
Ja, also wie gesagt, ich habe ja gesagt, es wurde da schon einiges besser in den letzten Jahren, aber Lightning setzt halt nochmal einen drauf und macht es wirklich instant. Und es sind auch viele Sachen, also gerade wenn man dann Richtung Online geht, dann wird es wirklich interessant, weil wir haben das selber ja auch erlebt, wenn man Zahlungen verschickt, zum Beispiel an unsere Zulieferer, die irgendwo in Übersee sitzen, das dauert ewig. Dann lehnt es die Bank wieder ab und PayPal lehnt es ab und die Gebühren sind risikohoch. Das Geld dauert Wochen, bis es ankommt. Mit Lightning es ist einfach mit einem Fingerschnippen da für einen Bruchteil der Gebühren. Dementsprechend, also auch abseits vom Store, ich sehe einfach Lightning als das überlegene Zahlungsnetzwerk. Selbst wenn man mit Fiat bezahlen möchte und Fiat empfangen möchte, sobald man sich im Internationalen bewegt, funktioniert es deutlich besser, das einfach über Lightning zu machen. Deswegen glaube ich, dass einfach Lightning, Visa, Mastercard, PayPal, Swift, diese ganzen Systeme einfach in den nächsten 10, 15 Jahren komplett verdrängen wird.
Ich kann nachvollziehen, deinen Gedankengang oder wo der herkommt. Ich tue mich ein bisschen mit deinem Zeithorizont schwer, weil in 10, 15 Jahren sehe ich die Entwicklung noch nicht. Bei Lightning würde ich unterschreiben, alles, was du gesagt hast. Ich würde es nur vielleicht ein bisschen nochmal eingrenzen. Man hat so gewisse Cases. Also ich habe vor allem dann mit Firmenkunden gearbeitet und wenn der Firmenkunde aus Deutschland halt, keine Ahnung, für 3, 4, 5, 6 Millionen irgendwie Ware in China bestellt, habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass es über Lightning funktioniert. Also ich glaube, das sind so Limitierungen, die es heute sicherlich noch gibt. Und was auch so ein bisschen ein Thema ist, du hast auch kurz angeteasert, je nachdem, wenn ich jetzt natürlich als Recheneinheit, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ich bin deutscher Unternehmer, der rechnet in Euro. Also in 99,9% rechnet der in Euro, weil er kann nicht in einer anderen Währung rechnen, weil er Lieferanten bezahlen muss und ähnliches. Von dem her, der rechnet in Euro und der Chinese hat wahrscheinlich heute auch nicht Bitcoin als Recheneinheit. Dann habe ich doch auf beiden Seiten, also von Deutschland wird Euro in Bitcoin getauscht oder in Lightning dann entsprechend, wird über Lightning rüber transferiert und der chinesische Lieferant in dem Fall tauscht dann wieder in chinesische Yuan, Renminbi oder was auch immer zurück. Dann habe ich ja zweimal die Kosten von Tausch Fiat in Bitcoin, Bitcoin in Fiat und das sehe ich Stand heute noch als massives Problem, weil du da häufig dann gar nicht günstiger bist am Ende.
Das glaube ich dir nicht. Also ich habe es durchgerechnet, es ist also, gerade wenn du jetzt international verschickst, dann ist es, mein China ist wieder ein Spezialfall, weil ja da Bitcoin auch ein bisschen rechtlich dagegen vorgegangen wird, aber wenn du jetzt sagst, du möchtest irgendwie von Euro nach Australien verschicken, in Australien in Dollars, da musst du dir schon wirklich irgendwie einen richtig teuren Bitcoin-ATM suchen, damit du da teurer bist. Also so als Beispielrechnung. Ne? Also man kann, weiß ich, für deutlich unter 1% mittlerweile Euro in Bitcoin wechseln. Aber sagen wir mal 1%. Dann nutzt jetzt vielleicht noch einen Dienstleister, der auch nochmal 1% nimmt. Dann bist du bei 2%. Dann sagen wir, der andere wechselt auch noch für 1%. Dann bist du irgendwo Pi mal Daumen, ist natürlich nicht akkurat gerechnet jetzt, aber bist du um die 3% los. Für 3% verschickst du mit PayPal und Co. kein Geld um die Welt.
Mit PayPal und Co. nicht, aber von deinem klassischen Bankkonto würde ich behaupten, dass du günstiger bist.
Von deinem
bist.
Klassischen Bankkonto nicht, das ist viel teurer. Also ich habe mal geschaut, Swift-Überweisung hat man jetzt einige. Das war ein gutes Bankkonto, das viel Geld kostet auch, weil es, ich habe es dann gar nicht selber überwiesen, hat jemand für uns überwiesen, weil wir da dringend schnell was überweisen mussten. Swift, so international bist du schnell mal bei Fixkosten allein schon von 30 Euro, die du Minimum zahlen musst.
Genau, da bin ich bei dir. Also so irgendwie 15 Euro Fixgebühr, ja. Und deshalb war auch mein Beispiel von einem wirklich hohen Betrag. Also ich bin ja nicht so weit weg von dem, was du sagst. Wo ich einfach so ein bisschen diese Unternehmerbrille reinnehme, wenn ich eine große Firma, ein Konzern oder irgendwas habe, die halt wirklich extrem hohe 7- oder 8-stellige Beträge überweisen, da glaube ich einfach nicht, dass Lightning Stand heute eine Lösung ist oder von mir aus
das
auch Bitcoin.
Das ist jetzt ein Strohmann. Also mein Lightning ist ja nicht für die großen Beträge. Das ist ja, machst du ja in Bitcoin auch immer on-chain.
Genau das, darauf will ich ja eigentlich drauf raus. Und dann habe ich aber bei Bitcoin, wenn ich es on-chain mache, das Problem, ich muss von mir aus 3 oder auch 6 Blöcke warten, wo ich das Kursrisiko habe. Und da sehe ich schon Stand heute eine sehr, sehr starke Limitierung. Also ich will nur darauf eingehen, das, was du gesagt hast, gehe ich ja mit, sehe ich auch vor allem gerade in diesem internationalen Geschäft, wenn ich außerhalb von Europa vor allem irgendwelche Zahlungen habe. Aber es gibt eben Limitierungen und der eine Faktor ist für mich auf jeden Fall die Betragshöhe Stand jetzt, was für Unternehmen meiner Meinung nach schon ein Thema ist.
Ja, aber du hast das Kursrisiko natürlich auch, wenn du jetzt in japanische Yen oder was schickst, die sind auch schon teilweise mal 10-20% in ein paar Tagen runtergerasselt und da wartest du halt 2-3 Wochen auf das Geld, während bei Bitcoin du eben irgendwie 6 Blöcke wartest. Und theoretisch wartest du ja auch nicht 6 Blöcke, also du könntest es ja, wenn du eine Börse findest, die
schneller auszahlt, ja.
Zero-Conf oder One-Conf machst, theoretisch auch direkt in die Börse schicken lassen und dann schon viel schneller.
du musst aber auch gestehen, das Beispiel 2-3 Wochen, bis das Geld da ist, ist jetzt auch ein sehr, sehr extremer Fall. Also das muss schon die Bank hinter also keine Ahnung was
International sein. SWIFT habe ich, ist fast immer mehrere Wochen. Also habe ich noch nicht erlebt, dass das wirklich schnell da war. Also wenn also, außer du überweist jetzt von der Schweiz nach Deutschland, aber sobald es irgendwie einmal quer um den Globus geht, da bist du immer Wochen dabei.
Also ich würde jetzt behaupten, du hast jetzt Australien als Beispiel genannt, Amerika sowieso, aber auch die typischen asiatischen Länder, Japan, China, also länger als eine Woche sehe ich das sehr, sehr selten. Also das wäre jetzt nicht mein Verständnis gewesen von diesem internationalen Zahlungsverkehr, den wir Stand heute haben. Soll nicht heißen, dass das gut ist, dass es in 2024 modern ist, aber dass es wirklich über Wochen hinweg dauert.
Man redet eher von einer Woche als von einem Tag.
Das auf jeden Fall. Also ja. Ich sage jetzt mal, wenn es zum Beispiel asiatischer Raum, das weiß ich halt, weil es häufiger passiert ist bei uns, mindestens 3 Tage. Also zwischen 3 und 4 Tage war da auf jeden Fall Standard vor 1-2 Jahren noch, ja.
Ja, ja, und dann kommt es natürlich immer darauf an. Also 2 bis 3 Tage ist der Fall, wenn du jetzt ein großes Kunden, ein großes Unternehmen bist, ein anderes großes Unternehmen schickst. Wenn du jetzt eben, wie wir es zum Beispiel erlebt haben, eben neuer Händler bist, der an irgendeine kleine Firma irgendwo schickt, da ist sofort, jetzt wird es nochmal geprüft und dann wird es nochmal abgelehnt und
also da bleibt erstmal einen Tag liegen, bis sie dich erreicht haben und nachfragen, willst du das wirklich verschicken, da in dieses komische Land? Da sagst du ja und dann dauert es nochmal einen Tag und dann geht es erst auf den Weg. Ja, ja, da verlierst du schon mal 2 Tage.
Also ich hatte das zuletzt tatsächlich, dass ich jemanden bezahlt habe, eine Firma, die tatsächlich in Österreich sitzt, wäre jetzt nicht so weit weg, aber die haben halt ein Revolut-Konto und die sitzen ja, glaube ich, in Litauen. Mhm. Und da hat meine Bank partout diese Überweisung immer wieder abgelehnt. Dann musste ich in die Bank gehen, musste denen tatsächlich sogar unterschreiben, dass das wirklich kein Betrug ist und alles. Also wenn man Fiat-Bankenwesen als Unternehmer nutzt oder als jemand nutzt, der hat mehr Macht als nur bei Tante Emma Laden nebenan einkaufen zu gehen. Das ist eigentlich die beste Werbung für Bitcoin und Lightning, weil da ist einfach so vieles im Argen und früher konnte man sich da halt nicht wehren. Jetzt gibt es eben Lightning.
Da würde ich jetzt dagegen halten. Technologie ja, aber wenn ich jetzt als Unternehmen sage, ich will jetzt Lightning nutzen, bist du der Meinung, das kann ich problemlos heute schon tun oder wo siehst du da vielleicht noch Hürden heute?
Naja, also die Hürde ist natürlich, Lightning ist noch nicht so weit verbreitet. Es ist noch viel am Anfang, es ist auch vieles noch in den Kinderschuhen. Aber generell ist tatsächlich das Konkurrenzsystem einfach so, so ein verfahrenes, altes Oligopol, das tatsächlich ist, aus meiner Sicht jetzt schon bequemer ist, Lightning zu nutzen. Und problemlos, ja, also in Europa ist es ja zwar für die Zukunft noch viel regulatorisch fraglich, aber es ist definitiv legal, es ist steuerlich auch einigermaßen geklärt jetzt, wie es zu behandeln ist. Also du darfst es rein rechtlich machen, du kannst es rein technisch machen und es gibt auch Dienstleister, die dir dabei helfen.
Ich glaube, das ist aktuell noch so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich muss mich zu sehr noch mit diesem Thema auseinandersetzen, weil aus Sicht des Unternehmers, ich will, dass der Empfänger Geld kriegt, wo auch immer der sitzt, so schnell wie möglich, so günstig wie möglich und so, vielleicht auch so sicher wie möglich. Und ich will mich ja aber eigentlich nicht mit Payment-Prozessen oder irgendwelchen Firmen auseinandersetzen. Ich will einfach, dass dieses Ding läuft. Und ich glaube, das ist gerade die Situation, wo wir sind, dass es zwar die ersten Lösungen gibt, aber es einfach eine gewisse Zeit dauert, die Firmen da sicherlich auch Pionierarbeit leisten aktuell noch und als Unternehmer will ich ja nicht der Bitcoin-Lightning-Experte sein, ich will einfach, dass mein Problem, das ich habe, adressiert wird und funktioniert und natürlich, heute nutzt jeder ein klassisches Bankkonto, als wenn wir im Kartengeschäft wieder sind, muss ich halt Mastercard Visa akzeptieren, aber da kann ich in diesem großen ganzen Spiel mitspielen, reg mich dann zwar über die Gebühren auf, reg mich über die Verträge auf, aber ich weiß, es funktioniert halt. Und da kommt halt einer, sagen wir mal, von der Bank, der legt mir den Wisch hin, ich unterschreibe den Wisch und fertig. Ich glaube, das ist heute noch so ein bisschen die Hürde, dass es noch zu viel gibt, mit was ich mich als Händler sozusagen beschäftigen muss oder als Unternehmer, weil ich das vielleicht gar nicht möchte.
Ja, also ich gehe da nicht mit, dass es einfach funktioniert. Also was ich höre und was ich auch selbst erlebt habe, ist, das System funktioniert miserabel schlecht. Es ist sehr teuer, sehr langsam und funktioniert die meiste Zeit nicht. Also klar,
ja, da würde ich jetzt auch immer laden
mit der, also die mit der meiste Debitkarte, nicht, als das funktioniert. Ja. Aber sobald du darüber hinausgehst, also ich hatte das erst letztes Jahr, ich stand auf einer Geschäftsreise mit 6 anderen Geschäftsreisenden und zwischen uns bestimmt 50 verschiedenen Kreditkarten an einem Fahrkartenautomaten im Schneesturm in Japan. Und tatsächlich am Ende hat von einem Japaner, der mitgereist ist, dessen Kreditkarte wurde akzeptiert und meine Amex, das war's. Die anderen rund 48 Karten gingen einfach aus Gründen nicht. Also, und das ist auch, jeder Geschäftsreisende, den ich kenne, hat 5, 6 verschiedene Karten, weil ständig irgendwas nicht geht. Ich hatte das auch mal im Flugzeug.
Aber das ist nur, weil sie die Meilen sammeln wollen, Michael.
Ja, aber ich hatte es auch im Flugzeug schon, da hatte ich so das auch schon gelacht, weil ich zufällig am Hin- und Rückflug dieselbe hatte. Und am Hinflug habe ich alle meine 5 oder 6 Karten, die ich dabei habe, durchgegangen. Erst die letzte hat funktioniert. Beim Rückflug habe ich dann gesagt, ah, ich weiß, die muss ich nehmen. Ging nicht. Dann bin ich rückwärts die Karten durchgegangen und auch wieder die letzte hat funktioniert. Es war nur eine andere als vorher. Da haben uns beide schlapp gelacht. Also,
ja, aber jetzt stell dir doch mal vor, du hättest diesen Nervenkitzel nicht mehr. Es würde alles funktionieren. Wäre doch auch langweilig.
Es wäre langweilig, aber also ich finde schon, da liegt vieles im Armen. Ich glaube, der Schmerz ist bei vielen größer, als du denkst. Ich gehe mit, ja, es ist noch alles am Anfang. Die Skepsis ist groß. Aber rein technisch ist Lightning einfach weit überlegen. Man muss vor allem mal, also ich mag das auch immer nicht, wenn Leute reden immer so abfällig über Lightning. Also man muss jetzt mal hier festhalten, was für ein unglaublich revolutionäres System Lightning eigentlich ist. Also Bitcoin war ja eine große Revolution, hat aber eben notwendigerweise gewisse Kompromisse machen müssen. Ähnlich ist es beim Goldstandard auch gewesen. Ne? Gold ist eine super Geldtechnologie. Es international zu verschicken, ist halt langwierig und schwierig und fehleranfällig. Und deswegen liegt es dann irgendwo in einem Bankschließfach und man nimmt doch wieder nur Goldzertifikate zum Zahlen. Lightning hat es tatsächlich geschafft, auf Bitcoin ein Vollgeldzahlungssystem aufzustellen, das Bruchteile dessen kostet, was das traditionelle Fiat-System verlangt, dafür um ungedecktes Geld, das nur in Nullen und Einsen im Computer sind, zu verschicken, dass das sofort kann und nachweislich auditierbar immer voll gedeckt. Also Lightning ist eine unglaubliche technische Meisterleistung und es funktioniert, wo es noch so jung ist, schon so, so gut, dass ich sagen würde, in der Regel, wenn man jetzt von großen gehosteten Nodes irgendwie eine Transaktion verschickt, das ist mindestens so zuverlässig wie eine Kreditkartenzahlung, eher sogar besser.
Okay, jetzt hast du zum Schluss gesagt, von großen gehosteten Nodes. Heißt das aber, Lightning funktioniert nur so reibungslos und das will ich überhaupt nicht absprechen, was du gerade die letzten Sätze genannt hast. Also bin ich voll und ganz deiner Meinung, es ist faszinierend, was da in kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurde. Und ich bin mir auch sicher, dass das die nächsten Jahre in einem ähnlichen Tempo weitergeht. Aber weil du jetzt gerade die großen Nodes angesprochen hast, würdest du sagen, wir brauchen dann, oder es kann nur so zuverlässig funktionieren, wenn wir Custodial Wallets benutzen? Oder bist du auch der Meinung, Self-Custody, die wird da tatsächlich auch möglich sein, im großen Stile, in der Masse?
Also oder es haben wir gibt ja schon wahnsinnig viele gute Lösungen auch, die sehr gut funktionieren, die so einen Mittelweg wählen, wo du zwar selbst deinen Keys hast, aber trotzdem Sachen gemanagt hat. Ich habe mir erst gestern wieder angeschaut, das neue Node on your Phone von Zeus. Also es ist schon erstaunlich, was da schon alles geht. Ich meine, ganz klar ist die Sache, ein Dienstleister, vor allem ein Zentraler mit Skaleneffekten, das hat natürlich immer bequemer und schneller zu nutzen als dezentral.
Logisch.
Ja. Die Dezentralität ist ja nicht wegen der Bequemlichkeit da, sondern um eben das System ehrlich zu halten. Und da gehe ich jetzt mal davon aus, dass wahrscheinlich einfach aufgrund der menschlichen Natur der Großteil halt Custodian nutzen wird, egal wie gut es wird. Was wir tun müssen als Bitcoiner, wenn wir Erfolg haben wollen mit dem System, vor allem ist halt eben unabhängig und dezentral halten wollen, ist natürlich gemeinsam an Lösungen zu bauen, die einerseits die Masse abholen, indem sie einfach sind, wo aber auch immer jeder den Opt-out hat und sagen kann, jetzt hoste ich es selber, jetzt setze ich mir meine eigene Node auf und so.
Vor allem bei letzterem würde ich dir definitiv zusprechen und das ganz klar unterstreichen. Also die Wahl zu haben, dieses Opt-out, wie du es genannt hast, zu machen, Self-Custody zu machen, einfach die Möglichkeit zu haben. Ich glaube, die ist extrem wichtig, ob ich dann sage, nee, ich will den bequemen Weg und gehe in Anführungszeichen ein kleines Risiko, je nachdem, was ich mache. Sehen wir ja bei jeglichen Meetups, bei jeglichen Events, gibt es Leute, die Phoenix nutzen als Beispiel. Es gibt Leute, die Wallet of Satoshi nutzen. Beides funktioniert in der Regel. Meine Erfahrung ist, Wallet of Satoshi funktioniert besser. Klar, es ist halt einfach Custodian und entsprechend habe ich da dann weniger Trade-Offs, aber dafür habe ich ein gewisses Restrisiko. Und ich glaube, das ist einfach das Entscheidende, dass ich selber entscheiden kann, welchen Weg will ich sozusagen wählen. In Zukunft sollte das natürlich alles grundsätzlich einfach sicherer, solider werden, dass die Masse der Leute, die sich gar nicht damit auseinandersetzen kann oder will, da vielleicht dann entsprechend nicht so viel Gefahr läuft. Aber da bin ich auf jeden Fall bei dir. Die Opt-out Geschichte, das ist die relevante wahrscheinlich an der Stelle.
Also ich muss ja auch sagen, ich glaube, es wird auch maßlos überschätzt, wenn man jetzt in die weite Zukunft denkt. Und es ist irgendwann so einfach, dass gerade diese Node-Lite-Modelle, wie es jetzt ja schon Phoenix und Zeus und viele andere machen, dass die meines Erachtens der Schwerpunkt sein werden, so ein Mittelding für viele. Und man muss ja nicht nur eine Wallet haben. Also ich selber habe ein Wallet auf Satoshi auf meinem Handy, wo ich irgendwo mal ein paar Sats zappe oder irgendwo als Backup auch habe, wenn ich irgendwo auf einer Messe bin, dann vielleicht ist die eigene Node gerade nicht erreichbar, was auch immer. Dann habe ich meine eigene Node. Ich habe aber auch, allein schon natürlich aus Interesse, so Lights schon auf meinem Handy sind. Du kannst ja mehrere Lösungen haben. Wichtig ist, denke ich, dass die Leute wirklich selbst und in Self-Custody halten ihre On-Chain-Bitcoin, ihre Ersparnisse. Wenn man jetzt natürlich tatsächlich irgendwann sein Gehaltskonto hat, dann wäre es sinnvoll, das zumindest auf so einer Node Lite zu haben, damit man einfach nicht abhängig ist von irgendjemandem, der das Konto einfach zumachen kann. Wenn es dann um, die 50 Euro, die du zum Clubbing mitnimmst, hast, die kann ja dann einfach irgendwie eine Hot Wallet oder eine Custodial Wallet auf dem Telefon sein. Also wie du jetzt halt einfach einen 50er oder eine Kreditkarte in der Tasche hast. Also ich weiß auch gar nicht, ob das eben sich ausschließt, dass man sowohl Custodial nutzt als auch Non-Self-Custodial. Und für die meisten Leute, also auch in Zukunft werden die meisten Leute ja einfach Angestellte sein. Und die brauchen auch gar nicht so viele Channels. Ne? Im Prinzip kann man das so sagen, ich habe viele Kollegen, die sind 20, 30 Jahre, sind die in derselben Firma. Und wenn man sich so jemanden anschaut, ne, der braucht im Prinzip, muss sein Arbeitgeber einmal, wenn der anfängt in der Firma, ein Konto aufmachen, das vielleicht einen Channel aufmachen zu ihm, der vielleicht, was ich, 3-4-fache von seinem Nettoeinkommen hat. Und der Channel kann dann ja quasi für immer benutzt werden, weil die Sats können immer vor und zurück fließen. Wenn jetzt der mal was wegsparen möchte, kann er's rausswappen off-chain. Er kann, wenn es jetzt wirklich mal nötig ist, wenn er auch mehr Ersparnisse hat, sich selber noch irgendwie einen Channel, einen zweiten aufmachen, dass ihm nicht sein Arbeitgeber den einzigen Channel, den er hat, zumachen kann. Aber grundsätzlich, die meisten Leute brauchen im Prinzip effektiv, um ihren Zahlen abzuwickeln, einen guten Channel, das reicht. Unternehmen, wenn sie es selber hosten, dann natürlich mehr. Bei einem Unternehmen sehe ich aber auch weniger den Bedarf, es selber zu hosten, wenn es jetzt nicht wirklich ein Bitcoin-basiertes Unternehmen ist, aber ein normales Unternehmen, ein Händler, also der kann ja privat seine Node haben, der kann privat seine Keys haben, aber für sein Unternehmen zu hosten ist ja insofern in Anführungszeichen nicht so wichtig, weil in der Regel, wenn es um das Thema Zensur und so geht, wird ja meistens eher gegen Privatleute vorgegangen als gegen Unternehmen. Klar gibt es auch mal Unternehmen mit Sanktionen und sonstiges, aber der Schwerpunkt der Leute, die eigentlich Angst haben, dass sie irgendwie zensiert werden sollen und gegen die oft politisch verfolgt werden, sind ja meistens Einzelpersonen und nicht Unternehmen.
Ja, genau. Und ich meine, als Unternehmen habe ich andere regulatorische Vorgaben und irgendwas. Da muss ich das Fiat-Spiel eh mitspielen. Das heißt, das Thema ist vielleicht da entsprechend ein bisschen ein anderes, ja. Ich würde noch gern auf einen anderen Punkt eingehen. So ein bisschen wieder zurück auf dieses Einzelhändlerbeispiel, weil ich habe da auch so ein paar Punkte, wo ich häufiger auf Meetups oder auf Konferenzen denke. Ich verstehe nicht ganz die Gedankengänge von einiger Bitcoiner, die zum Beispiel, klassischer Fall, ich glaube, das kennen wir alle, vielleicht hören auch einige von den Leuten zu, die so ein bisschen missionarisch unterwegs sind und sagen, okay, ich laufe jetzt die Einkaufsstraße entlang und gucke, dass ich alle diese Händler, wieder die Eisdiele, die Bäckerei, die Dönerbude oder was auch immer, gucke, dass die alle Bitcoin akzeptieren. Und da habe ich so ein bisschen das Thema, also deren Engagement in allen Ehren. Ich glaube, je länger man in Bitcoin dabei ist, desto mehr nimmt vielleicht das auch so ein bisschen ab, dass man so extrem missionarisch unterwegs ist. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, häufig ist da gar kein Mehrwert da. Also Beispiel, dann nimmt der Dönerbudenbesitzer, der ein oder andere Zuhörer weiß jetzt vielleicht auch, welches Beispiel ich meine, der akzeptiert jetzt Bitcoin, weil er denkt, da stehen jetzt 10 Leute da, die wollen alle in diesem komischen Bitcoin-Ding zahlen. Der installiert mir dann eine Wallet auf Satoshi. Ja, Custodial, Haken dran, aber der macht das jetzt, die 10 Leute zahlen, ich bin glücklich. Die Frage ist, was macht der Händler damit? Ich glaube, in vielen Fällen wird das einfach dann umtauschen in Fiat. Habe ich in der Vergangenheit auch schon festgestellt, vor allem wenn der Betrag entsprechend höher wird, weil er gar nicht dieser Bitcoiner ist, der das Mindset hat. Das heißt, im Endeffekt ist eigentlich egal, hätte ich auch mit der Karte zahlen können, weil die Sats sind sowieso entsprechend nachher auf der Börse zum Verkauf. Und der zweite Punkt, und der ist für mich eigentlich fast relevanter, ich gucke dann auf BTC Map oder irgendwo, wo kann ich eigentlich mit Bitcoin zahlen? Dann ein paar Wochen später schickt man eine Gruppe von Leuten hin, ja hey, die Dönerbude, die akzeptiert 2 Bitcoin, dann laufen die freudig strahlend hin, der Chef ist nicht da. Das heißt, die Umsetzung mit, ja gut, das hat jetzt halt der Chef, der Einzelne auf seinem Endgerät oder wenn man jetzt Opago, Lipa, was es nicht alles gibt, nimmt, dann haben die entsprechenden Endgeräte da liegen und da ist eben meine Erfahrung, dass die Händler vor allem in der Gastronomie keine Lust haben auf mehrere Geräte und da wäre jetzt von deiner Seite auch interessant, weil mein Take wäre, dieses mit zusätzlichen Geräten, kann eine Übergangslösung sein, ja, kann funktionieren, in vielen Fällen sehe ich es sehr, sehr kritisch tatsächlich. Aber wie siehst du das, beziehungsweise würdest du auch, und das wäre jetzt mein Take so ein bisschen, das sehen, dass eben die Akzeptanz von Bitcoin beziehungsweise Lightning, es muss in die bestehenden EC-Geräte rein, weil die eh schon da sind, oder ins Kassensystem oder was auch immer der Händler da sozusagen hat.
Da muss ich jetzt viele Punkte beantworten. Erstmal würde ich sagen, du hast jetzt hier, glaube ich, den Punkt gefunden, wo wir nicht entgegengesetzter Meinung sein könnten. Also ich bin der Meinung, dieses Missionieren von Händlern ist das Wichtigste, was du tun kannst. Und ich werde da immer bullischer drauf, umso länger ich im Bitcoin-Space bin. Letztendlich ist der einzige Weg, wie Bitcoin Erfolg hat, ist, wenn die Leute damit auch irgendwo zahlen können. Ein Spekulationsobjekt wird immer ein Spekulationsobjekt sein. Interessant wird es dann, wenn man wirklich eigentlich überall in jedem Dorf mindestens einen Laden hat, wo man damit zahlen kann. Dann sehen es die Leute, dann merken es die Leute, dann ist es da und dann kann Bitcoin auch all seine Versprechen erfüllen, aber nur, wenn das vorangetrieben wird. Und also dieses Thema mit dem Wallet of Satoshi, ja, das kenne ich auch. Deswegen haben wir das bei Opago eben auch so gelöst, dass die Hardware quasi kein Wallet drauf hat. Das heißt, der kann das einfach im Laden liegen lassen und selbst wenn er nicht da ist, kann jeder damit kassieren. Man muss nicht viel über Bitcoin wissen, man muss einfach nur einen Eurobetrag eintippen in das Gerät und fertig.
Also da muss ich dir ganz klar beipflichten, die Bedienung, die Nutzung von den Geräten, mega easy, also da brauche ich jetzt keine große Schulung oder irgendwas. Also,
ja. Das ist für uns eigentlich, wo wir gesagt haben, das ist der Punkt, wie man es in die Masse bringt. Da ist es für den Händler auch und auch die steuerliche Seite und so da zu helfen, das ist möglichst einfach. Dass der Händler möglichst nicht mehr Aufwand oder besser in Zukunft sogar weniger Aufwand hat, als wenn jetzt ein Amerikaner mit seiner amerikanischen Amex kommt und bei ihm bezahlt. Das mit dem Zweitgerät ist so ein Thema. Ja, klar, es wäre am schönsten, es in ein Gerät zu integrieren, das er eh schon hat, der Händler. Da ist aber derzeit einfach noch ein bisschen das Visa Mastercard da sich sperren. Also ich höre immer wieder, ja, jetzt kommt dann doch irgendein Android-basiertes Gerät, wo man beides gleichzeitig machen kann. Aber am Ende sehe ich es nicht. Oder wenn es die gibt, dann ist es meistens irgendwas aus einem anderen Land, was hier nicht zugelassen ist und wo du als Händler noch aufpassen musst, dass du richtig fette Strafzahlungen bekommst, wenn du das nutzt. Also das ist mehr ein meines Erachtens mehr dem Territorialverhalten der alten Kartenzahler geschuldet, die hier quasi ihre Pfründe wegschwimmen sehen und die sich dagegen sperren, dass man eben in derselben Hardware macht. Wenn, sobald es geht, es in eine Hardware zu machen, werden wir die Ersten sein, die auch das anbieten. Wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt immer noch viele Händler, die gar keine Kartenzahlung anbieten. Da ist dann natürlich so ein Standalone-Gerät die einzige Lösung. Und da hat Bitcoin natürlich einen riesigen Vorteil. Also es hat noch nicht den Skalenvorteil bei den Preisen der Geräte, aber es hat den Vorteil, die Sicherheit ist in der Node oder auch bei der Boltcard in der Node. Also eine Boltcard ist viel, viel sicherer als jede Kreditkarte. Schon heute, wo es eine ganz neue Technologie ist. Aber nicht im Gerät. Das Gerät muss im Prinzip nur ja, mit der Node kommunizieren. Das macht es viel, viel einfacher als eine Visa oder Mastercard, wo erstmal, also die Leute werden schockiert, wie gering die Sicherheit eigentlich ist bei diesen Karten. Und dann kommt noch hinzu, dass alles, was an Sicherheit da ist, im Prinzip in der Hardware des Kartenlesegeräts begründet ist, wodurch das sehr, sehr teuer ist, dann ein neues Gerät zu entwickeln, zertifizieren zu lassen. Auch die Komponenten sind teurer. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist vielleicht auch, um es mal so, ich will nicht zu technisch sein, aber es zu kurz zu erklären. Also eine Kreditkarte, das ist einfach eine ID in der Karte, die vom Gerät ausgelesen wird. wenn die jemand kopiert und zusätzlich noch irgendwie über so einen Keylogger oder sowas deine PIN mitliest, kann er dein Geld ausgeben. Eine Lightning-basierte Boltcard zum Beispiel sieht gleich aus, da ist aber ein Chip drin, der verhindert, dass die Karte kopiert wird, wenn man diese Keys nicht hat. Und gleichzeitig erzeugt die Karte einen Zahllink für jede einzelne Transaktion. Das heißt, der Besitzer der Karte kann sehr genau festlegen, wie viele Transaktionen pro Zeit dann hat. Also darf man zum Beispiel nur einmal alle 10 Minuten eine Zahlung machen. Wie hoch darf diese Zahlung maximal sein? Wie hoch darf die maximale Tagesbudget der Karte sein? Und wenn dann jemand, so wie es bei so Kreditkarten ist, wo, da wird ja oft so eine Fake-Tastatur drüber gemacht über den Leser. Bei der Kreditkarte, ne, ist dann der PIN gelesen, der Kreditkarte gelesen, dann bist du sperrst, kann der dein Tageslimit ausgeben.
Das gibt es ja an EC-Geräten, aber zum Beispiel auch am Geldautomat. Das heißt, dann graben sie einmal einen Tag lang, bis irgendjemand merkt, die ganzen Daten ab.
Ja, bei einer Boltcard ist das technologisch schon gar nicht möglich. Die Boltcard gibt einen einmal verwendbaren Link wieder und den Link, wenn jetzt jemand mitloggen würde, könnte er nur nutzen, um den Maximalbetrag, der pro Transaktion zugelassen wird, ist zu stehlen und auch nur, wenn er schneller ist, damit den Link quasi einzulösen, als das Gerät, an das es gehalten wurde. Also da ist, wie gesagt, Lightning ist einfach eine viel bessere Technologie. Also das ist im Prinzip, das ganze klassische Banksystem läuft im Prinzip noch auf MS-DOS, während wir hier quasi auf dem allerneuesten, dein Lieblingsbetriebssystem sind. Also es ist wirklich, es ist ein Unterschied von Welten. Das sind einfach, in der klassischen Bezahlwelt ist die Technologie einfach vor Jahrzehnten stehen geblieben und da es kein Wettbewerb gab, hat es sich auch nicht weiterentwickelt. Und Lightning ist einfach jeden Aspekt, den man beleuchtet, aus meiner Sicht, technologisch besser. Also selbst wenn ich jetzt eine Bank wäre, die jetzt neu anfängt, die sagt, ich möchte jetzt nicht mehr von Visa, Mastercard, aber ich möchte jetzt mein eigenes Bezahlungsnetzwerk mit anderen Banken zusammen gründen, dann würde ich das auf Lightning machen. Weil du mit Lightning einfach auch diese ganze Unsicherheit bei der Abrechnung mehr hast. Na, heute ist ja beim Banken, ne, jeder gibt dem anderen Kredit und es wird hin und wieder hin und her schon mal gehen. Mit Lightning hast du all dieses ganze Hassle nicht mehr. Nimmt natürlich auch bei Banken einen gewissen Business Case raus. Aber
ja, dann müsste ich ja das Geld wirklich haben, Michael. Also das funktioniert ja gar nicht.
Ja, genau. Aber für den normalen Unternehmer, der seriös wirtschaftet oder auch den normalen Banker, der wirklich seriös wirtschaftet, ist es eigentlich das beste System, das es gibt.
Also ich glaube, das Problem ist natürlich, die Bank, die das als erstes macht, hat natürlich vor allem das Problem, sie hat niemand, wo mitspielt sozusagen. Also ich glaube, der Weg dahin ist vor allem natürlich auch heute noch ein bisschen ein Problem. Ich würde noch einen Take machen, weil du auch meintest, okay, wir sind bei dem einen Punkt wahrscheinlich so weit auseinander, da sehen wir uns schon gar nicht mehr, was dieses Missionieren zum Beispiel angeht. Da bin ich der Meinung, im Prinzip musst du ja dann diesen, wenn wir den Einzelhändler nehmen jetzt oder den Gastronomen, musst du ja den ein Stück weit davon überzeugen, dass er zum Bitcoiner wird. Und das halte ich für extrem aufwendig. Wer Zeit und Muße dafür hat, soll das gerne tun. Ich habe da irgendwie nicht die Kraft dafür, das zu tun. Und ich würde schlichtweg sagen, solange bei uns jetzt rein auf Deutschland oder Europa gesehen, solange bei uns Bitcoin kein Store of Value ist, ist es für mich kein Zahlungsmittel. Ich nehme immer gerne das Beispiel, wenn ich bei mir im Rewe meinen Wocheneinkauf mache und ich könnte da jetzt mit Bitcoin zahlen, dann würde ich genau einmal in Bitcoin bezahlen. Und zwar, ich würde es ausprobieren, würde gucken, wie es funktioniert und beim nächsten Mal zahle ich wieder in Euro, weil Stand heute bekomme ich durchs Fiat-Mining mein Geld in Euro und ich sehe einfach keinen Grund, da meine Bitcoin auszugeben. Also Payment ist ja immer so ein Henne-Ei-Problem. Das heißt, ja, ich bin bei dir, du brauchst natürlich so viel wie möglich Akzeptanzstellen. Ohne Akzeptanzstellen funktioniert es nicht. Ich würde aber auch gleichzeitig sagen, mit Bitcoin oder in Bitcoin bezahlen, das tun die Leute auf dem Meetup, tun die Leute auf Events. Aber wenn sie dann nachher daheim sind, den Wocheneinkauf machen, zum Bäcker gehen und so weiter, da sehe ich als Endkunde den Vorteil nicht so richtig, weil eine Mastercard, Visa-Card, für mich als Endkunde kostet die ja nichts und die meisten checken ja auch nicht, dass der Händler da höhere Kosten hat. Also das ist so ein bisschen für mich der Punkt, wenn Bitcoin Store of Value ist und das wird es wahrscheinlich in anderen Regionen der Welt schneller sein, kann es entsprechend schneller Zahlungsmittel sein, aber ich habe wirklich meine Bedenken, solange es bei uns nicht als Wertspeicher gesehen wird, dass es sich als Zahlungsmittel in dem Moment auch nicht durchsetzt, außer ich habe On- und Off-Ramps, die auf beiden Seiten entsprechend wieder in Fiat zurückgehen.
Also ich gebe dir da zum Teil recht. Aber das ist eben ein Henne-Ei-Problem. Und man kann es nur noch brechen, wenn die Leute wirklich, die Bitcoiner sind, auch bereit sind, damit zu zahlen und die Leute, die und man die Händler einfach überzeugen. Und ich würde da an mehreren Punkten ansetzen, um dir dich ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Also das Erste ist, in vielen Fällen ist Spend and Replace günstiger für insgesamt als viele der Kreditkartenzahlungen, vor allem wenn dann noch Apple Pay und Co. involviert sind.
Nein, würde ich dir komplett widersprechen, wenn wir von gewerblichen Kreditkarten sprechen. Ja, die gehen wirklich teilweise bis 3%, aber an der Ladenkasse kostet eine Apple Pay-Zahlung so viel wie eine Mastercard Visa. Also das kostet einfach nur, was dahinter liegt. Und da sind wir eher bei den 1,5%. Und ja, da würde ich einfach sagen...
Mit 1,5% kannst du ja schon arbeiten. Da kannst du ja schon in einer vergleichbaren Ebene landen mit Spend and Replace. Und es wird mit der Zeit günstiger werden, umso größer das Ganze wird.
Ja, bin ich bei dir, aber Stand heute, wenn ich jetzt sage, ich gehe zu irgendeiner Exchange, zahle dort 1%, kaufe die Bitcoin, bezahle bei dir in diesen Bitcoin und muss nachkaufen, dann habe ich wieder 1%, dann habe ich 2% bezahlt. Und ja, ich muss es bezahlen. Du hast ja
in den 3 Tagen auch schon dein Stack in Euro gemessen verzehnfacht. Das sagst
jetzt von dem her. Aber nochmal, um das Beispiel von mir nochmal aufzugreifen, das bin ja ich als Kunde. Das heißt, ich als Kunde, als Zahler in dem Fall, habe zweimal den Aufwand, muss zweimal entsprechend Gebühren bezahlen. In den anderen Fällen bezahlst du ja als Händler. Und was du bezahlst, ist mir im ersten Moment ja egal.
Aber das ist ja die Chance für die Händler. Eins der großen Argumente, woran gearbeitet wird, also von uns, von vielen anderen, ist dann eben auch so Kundenbindungsprogramme. Dass der Händler eben sagen kann, wenn du mit Bitcoin bei mir bezahlst, habe ich weniger Kosten, also gebe ich dir einen Rabatt. Schon hat der Kunde einen Anreiz dazu bezahlen, weil er einen Rabatt kriegt. Und insgesamt kostet es dann gleich viel. Es ist jetzt klar schon, viele Händler wollen noch Euro oder müssen auch ihre Rechnungen in Euro bezahlen. Aber zum Beispiel kann man es ja so machen, dass der Händler einstellen kann, wie viel Prozent von seinen Zahlungen er in Euro und wie viel er in Bitcoin erhalten möchte. Und da ist es zum einen so, viele Händler stellen dann fest, eigentlich kann ich es behalten, weil noch sind es nicht so viele Zahlungen. Und zum anderen, also gerade Einzelhändler ist es interessant in Deutschland, weil man kann es ja, wenn man es dann privat rausnimmt, privat hält, hat man noch diese Steuerfreiheit nach einem Jahr. Und zum anderen, umso mehr das fortschreitet, umso mehr andere akzeptieren auch Bitcoin, umso mehr Prozent seiner Einnahmen kann der Händler dann in Bitcoin auch behalten. Und also so baut sich das halt auf. Das ist ein Händler-Ei-Problem. Aber wenn man nicht anfängt, das voranzutreiben, dann passiert es nie. Und es ist aber dann eben auch dieser exponentielle Netzwerkeffekt vom Fiat-System, der aktuell noch gegen Bitcoin arbeitet, wobei man ja, wenn man sich die Schätzungen anschaut, rein die Zahl der Leute, die Bitcoin nutzen, gibt es ja schon Schätzungen, dass es schon über 200 Millionen sind. Wenn die Schätzungen richtig sind, ist Bitcoin größer als die meisten anderen Währungen. Und umso mehr sich das eben ausbreitet, umso mehr spielt dieser Netzwerkeffekt für Lightning und Bitcoin und gegen das alte System, weil dann eben zusätzlich die technologische Überlegenheit hinzukommt. Also ist ja immer so. Also ein Netzwerkeffekt ist ja quasi so eine Art Burggraben, der eine minimal bessere Technologie erstmal aus dem Markt hält. Sobald aber eine Technologie so viel besser ist, dass sie einfach genug Anreize schafft, dass Leute aufspringen, dass sie den Netzwerkeffekt des bestehenden Systems übertrumpft, kommt es sehr, sehr schnell an diesen Kipppunkt, wo der Netzwerkeffekt dann eben auf einmal anfängt, gegen das alte System zu spielen. Und das sind diese Disruptionen. Und so eine Disruption, die kann sehr, sehr lange, jahrzehntelang bei ganz niedriger Adoption dahin köcheln. Und irgendwann erreicht sie so 10% und dann schießt sie eigentlich jede Technologie in 10 Jahren, meistens weniger, auf 80-90% Adoption. Und die Frage ist natürlich, Lightning und Bitcoin sind beides noch Technologien, die definitiv unter den 10% Adoption sind. Die Frage ist also, wann erreichen sie diese 10%? Weil das ist danach, wenn es einmal dieser 10% knackt und dieser Netzwerkeffekt das Rollen anfängt, das ist dann innerhalb von einer Dekade eigentlich dominiert und das alte System weg ist, ist für mich eigentlich fast gesetzt. Also man muss sich eigentlich ja nur fragen, glaubt man daran, dass Bitcoin und auch Lightning als Zahlungssysteme, als Geld so viel besser sind, dass sie die Konkurrenz quasi, den Netzwerkeffekt der Konkurrenz ausstechen können? Und ich denke, das ist in dem Fall eine relativ leicht zu beantwortende Frage, weil die Konkurrenz ja ein Papiergeld ist, das rapide entwertet. Also immer schneller steigen die Schulden, immer schneller entwertet es. Von dem her, also im Prinzip, wenn jetzt Bitcoin sich gegen einen globalen Goldstandard durchsetzen müsste, dann wäre der Kampf schwieriger. Aber dass es gegen das Fiat-System gewinnt, das sehe ich nahezu an 100% Wahrscheinlichkeit. Mhm.
Du hast jetzt diesen schönen Burggraben gezeichnet, um dieses Bild noch weiter zu zeichnen. Ein bisschen mit Blick auch auf die Uhr, aber das Thema müssen wir noch kurz ansprechen. Um diesen Burggraben rund ums Fiat-Payment-System zu überwinden für Bitcoin oder Lightning, brauchen wir dafür Stablecoins auf Lightning? Ja, nein? Oder siehst du sogar irgendwie eine Gefahr da drin? Wie stehst du zu dem Thema?
Es kommt immer darauf an, was man unter Stablecoin versteht. Also gibt es so ein Konzept wie Stable Sats von Galloy, also in Blink Wallet zum Beispiel eingebaut, wo man dann US-Dollar denominiert hat, aber es sind aber Sats und die haben irgendwelche Contracts und Sachen im Hintergrund, dass sich drum kümmern, dass dieser Sat-Betrag halt
gehatcht ist im Prinzip.
Gehatcht ist, ja. Dann gibt es auch noch so Methoden wie das, es gibt ja schon S-Banken, die drüber nachdenken, zum Beispiel dir an gibt ja schon so Debit-Card, wo du aus deinem Bitcoin-Account ausgeben kannst und da gibt es auch schon Leute, ich weiß, die drüber nachdenken, halt zu sagen, okay, wir machen ein Konto. Du hast bei uns generell Bitcoin als Sicherheit, aber wir denominieren dir einen Betrag, den du festlegst und quasi umbuchst, der stabil gehalten wird in der Fiat-Währung. Und dann ist es halt das Finanzinstitut, das halt das garantiert und das selber irgendwie den Wechselkurs hackt oder zockt oder sogar darauf spekuliert, dass sie sagen, ja, es ist für ein Fiat-Geld aktuell, wir können jeden Euro, den wir bekommen, zehnfach hebeln und wir wissen, in 4 Jahren beim nächsten Halving ist Bitcoin eh mit einer Null mehr dran, also jetzt ich versuche jetzt gerade so wiederzugeben, weil ich mir vorstelle, Gedanken von einem komplett orange gepilzten Finanzinstitut, irgendwie MicroStrategy Bank oder so, dass die dann schlicht und ergreifend sagen, ja, was soll's? Ja klar, machen wir das. Sollen unsere Kunden sich ein Dollarkonto bei uns machen und Bitcoin dafür hinterlegen? Freut uns ja, wir haben die Bitcoin, wir nehmen den Kursgewinn mit und der Kunde ist seine Angst los quasi vor dem Wechselkursschwankung. Ich glaube aber tatsächlich, dass umso mehr die Bitcoin-Adoption voranschreitet, wir reden über bestimmt am unteren Ende der Schätzung 50, am oberen Ende 400 Millionen, die Bitcoin halten. Das vielleicht noch nicht als Zahlungsmittel nutzen, aber schon halten. Also die Größenordnung ist enorm. Also es kann, oder es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass in diesem Jahrzehnt noch Bitcoin zu den drei größten Währungssystemen dieser Welt gehören wird. Da wird es dann irgendwann sich, glaube ich, auch eher ins Gegenteil verkehren, dass sowas wie eine türkische Lira oder solche kleineren Währungen dann das Volatile gegen Bitcoin sein werden und nicht andersrum. Also das ist immer eben eine Frage, wie weit in die Zukunft man seinen Blick richtet. Ich denke, die Stablecoins sind für manche Leute jetzt noch ein nettes Werkzeug, vor allem, wenn man seine Rechnungen irgendwie bezahlen muss, wenn man jetzt ein Miner ist zum Beispiel und so, und dann es einfacher ist, in einen Tether zu wechseln als in einen normalen Euro. Aber letzten Endes sind die Banken das. Und da hat ja Bitcoin mit dem ganzen Taro-Assets eine Möglichkeit geschaffen, dass du euch alles über Lightning austauschen kannst. Du brauchst halt nur diese eine, quasi diesen einen zentrale Vertrauenspartei, die diesen Wechsel macht. Aber da du dann ja ein Fiat-System ja ein reines Vertrauensparteisystem ist, ist das ja auch nicht schlimm. Also es wird im Hintergrund in Lightning günstig, sicher und vollgedeckt übertragen. Und du brauchst nur einen Partner, der dir die Schnittstelle ermittelt zwischen den Systemen. Und ja, an diese Schnittstelle ist es auch ja nicht schlimm, wenn da ein Custodial Partner sitzt, weil letzten Endes das ganze System ist so. Und da finde ich auch den Gedanken der Stablecoins eigentlich am Ziel vorbei. Weil, also selbst wenn es den perfekten Stablecoin gäbe, der perfekt dezentral wäre und perfekt den Dollar zum Beispiel sicher abbilden würde, was hilft dir das? Weil der Dollar ja tatsächlich entwertet wird. Also,
gut, er hilft dir natürlich insofern, weil du heute den Dollar als Recheneinheit benutzt und dementsprechend als Firma halt deine Buchhaltung natürlich auch in Dollar machst. Aber genau da zielt meine Frage so ein bisschen auch ab, weil durch Tarot angesprochen, dass ich eben Stablecoins, vom Wording her bleibt man es einfach mal bei Tether, also einen in Anführungszeichen richtigen Stablecoin, du hältst nicht Satoshi, sondern du hältst wirklich USDT, Lightning oder wie auch immer das Ding dann heißt. Das heißt, du hast eben die Vorteile und ich sehe es jetzt wieder mit der Unternehmerbrille hier als Vorteil, weil ich finde, das ist ja auch ein finanzielles Privileg für uns, dass wir als Privatperson sagen können, ja gut, ich spare in Bitcoin und ob der Wert morgen früh, wenn ich aufwache, 10% weniger ist, macht mir nichts. Das kann halt sich nicht jeder leisten sozusagen und als Firma wird es noch schwieriger. Das heißt, ich habe die Vorzüge, die es im heutigen Fiat-System schlichtweg noch gibt, durch den Stablecoin, kann aber parallel die Vorzüge der Technologie, des Payment, der ganzen Payment-Infrastruktur eben von Lightning nutzen. Also da sehe ich sehr, sehr viel Synergien, die in Zukunft entstehen könnten.
Ja, das habe ich ja, glaube ich, schon zum Ausgang gesagt. Also selbst wenn man eben von einer Fiat-Währung in eine Fiat-Währung zahlt, ist es aus meiner Sicht insgesamt, wenn man die Vor- und Nachteile betrachtet, trotzdem besser Lightning zu nutzen als Medium zwischendrin. Allein schon, weil du dir einfach sicher sein kannst, dass es einfach sofort sicher erfüllt ist. Also das ist ja das Problem mit PayPal zum Beispiel. Ich habe das selber schon erlebt. Du bekommst eine Zahlung als Händler und dann sagt PayPal, irgendwas ist verdächtig, wir sperren dein Konto. Oder sie sagen, du darfst jetzt nur so und so viel auszahlen. Also du hast in diesem Fiat-System, selbst wenn eine Zahlung korrekt geschickt wird von deinen Kunden, immer ganz viele Unsicherheiten. Mit Lightning weißt du einfach, das Geld ist binnen Sekunden da und ist meins da, wie Bargeld. Also das ist im Prinzip wirklich digitales Bargeld. Also du hast das Geld sofort in deiner eigenen Hand und kannst damit machen, was du willst. Ich denke, dieser Vorteil ist einfach wirklich der schlagendste. Die Recheneinheit, die dann dahinter steckt, ist aus meiner Sicht zweitrangig, vor allem, weil wir wissen alle nicht, was die Zukunft bringt, aber meine These ist, dass, wie die weltfinanzpolitische Lage aussieht, dieses Argument der Volatilität immer mehr in die andere Richtung geht. Also, dass immer mehr die Leute sagen würden, ich denke jetzt in Bitcoin, weil das ist quasi die sichere Bank und nicht mehr in anderen Einheiten. Also, vielleicht bin ich da auch zu bullish, aber das ist meines Erachtens in Richtung Ende dieses Jahrzehnts, Mitte nächsten Jahrzehnts, das, wo ich es sehe. Und klar, in der Zwischenzeit braucht man irgendwelche Übergangslösungen, aber ich sehe das halt wirklich als Übergangslösungen.
Ich glaube, das war ein sehr, sehr schönes Schlussplädoyer und ich wollte auch gar nicht verhindern, dass du weiterhin bullish bist. Ich wollte auch gar nicht verhindern, dass Leute missionieren gehen oder irgendwas, sondern ich habe dieses Gespräch jetzt die letzte Stunde etwa sehr genossen, weil ich glaube, wir haben beide Punkte gemacht, die valide sind, aber wir sehen oder werten die Punkte vielleicht ein bisschen unterschiedlich ein und es wäre auch langweilig, wenn wir alle immer am gleichen Strang ziehen würden. Von dem her, Michael, wünsche ich dir natürlich persönlich alles, alles Gute für Opago, wie es da weitergeht. Ich werde das natürlich weiterhin beobachten und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch zu dem Thema in Zukunft irgendwann mal wieder sprechen. Und von dem her wünsche ich dir alles Gute. Danke für deine Zeit, für deine Insights. Und ich weiß jetzt nicht, ob man es als Streitgespräch titulieren kann, aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir über die Themen zu diskutieren.
Ja, mir auch. Vielen Dank, dass du mich nochmal eingeladen hast und wir kriegen dich schon noch aus deinem Banker-Mindset.
Wir werden sehen, ob erst Hyper-Bitcoinization oder das stattfindet. Wir warten es ab. Danke dir.
Hyper-Lodization.
Hört it here first. Ciao, Michael.
Ciao.